Wenn ich meinen Vater und meine Mutter verliere, verliere ich die Vergangenheit. Ich kann meinen Vater nicht mehr fragen, wie war das, als Hitler in Berlin einmarschierte? Da lebte mein Vater schon, da war ein kleines Kind. Wenn ich meine Partnerin verliere, verliere ich meine Gegenwart. Ich habe mit der das Jetzt gelebt. Ich wollte mit der noch eine Weltumsegelung machen oder was. Wenn ich meine Kinder verliere, verliere ich meine Zukunft.
Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dabei bist und ich hoffe, du bist bereit für eine neue Folge. Kurz vorab kann ich eigentlich nur sagen, dass ich mich total darüber freue, was im Moment bei Instagram passiert und was sich auch so in meinem E-Mail-Postfach wiederfindet. Es ist einfach total cool, eure Reaktionen, eure Gedankenansätze irgendwie so präsentiert zu bekommen und dadurch mit euch in Gespräche zu kommen, Gespräche aufzubauen und euch weiter kennenzulernen. Und das freut mich total. Und ich würde mich auch total freuen, wenn es nach dieser Folge hier wieder passiert. Also ich melde mich auf jeden Fall am Schluss nochmal, sagt es auch nochmal. Aber ich würde mich total freuen, wenn ihr mir eine Mail schreibt oder einfach bei Open Talk Podcast auf Instagram oder Facebook vorbeischaut. Aber da sage ich gleich nochmal was zu. Jetzt würde ich sagen, gehe ich direkt zu der Folge über. Vorher möchte ich aber noch eine Sache loswerden. Und zwar könnte diese Folge ein bisschen für Triggerpunkte bei einigen sorgen. Ich habe es schon jetzt öfter gehabt, dass mir Leute nach Folgen geschrieben haben, dass sie sehr persönlich davon betroffen waren, weil sie ähnliche Probleme, wenn nicht sogar gleiche Probleme, wie die Menschen haben, die die Folge aufgenommen haben. Und besonders in der Folge ist es jetzt, glaube ich, ein bisschen, ich würde einfach mal das Wort riskant nutzen, weil ich glaube, viel hochkommen kann, viel passieren kann und dass man vielleicht jetzt gleich vor Situationen gestellt wird, wenn einen das Thema persönlich betrifft, die ein bisschen schwieriger sein können. Aber lauft nicht davor weg. Es kann euch helfen und ich bin fest davon überzeugt, dass auch wenn es schwer ist, das sind die Momente, wo wir wachsen. Auch wenn es Momente sind, die wehtun und in denen wir meistens flüchten, in denen wir meistens erstarren, einfach mal das Gegenteil zu tun und reinzugehen, reinzulaufen und einfach zu gucken, was passiert. Und ich verspreche euch, es wird helfen. Deshalb vorab kleine Warnung vielleicht einfach, auch wenn das jetzt vielleicht viel zu hochgegriffen ist. Es ist ein Thema, was unter die Haut geht. Aber ich glaube, wir steigen einfach mal ein.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Worum geht's heute? Ich habe mich mit dem Leiter der Notfallseelsorge aus Düsseldorf zusammengesetzt. Es ist total witzig, wie unsere Wege sich wirklich zweimal sogar schon gekreuzt haben jetzt. Und das dritte Mal habe ich jetzt einfach zum Anlass genommen und mit ihm eine Folge zusammen aufgenommen. Es ist ein bisschen anders und zwar, es ist jetzt nicht unbedingt ein Problem oder eine Lebensgeschichte, die er teilt, sondern es ist vielmehr ein Einblick in seinen Alltag, weil von Anfang an war das ein Thema, was mich total interessiert hat und ich wusste einfach, das passt perfekt hier rein, weil es eine Thematik ist, die viele von uns beschäftigt und über die viel zu wenig gesprochen wird. Und deshalb möchte ich diese Plattform hier einfach nutzen, um einfach so ein bisschen auf dieses Thema zu leuchten, ein bisschen zu teilen, was meine Fragen da waren und vielleicht einfach was an euch weitergeben, was euch auch helfen kann. Und zwar ist es sehr stark in das Thema Trauer gegangen. Ein Thema, wo ich mich noch nie wirklich mit beschäftigt habe, wo ich noch nie wirklich drüber nachgedacht habe, weil Tod war und ist für mich eigentlich nie ein Thema gewesen. Einfach mal so ein bisschen in diese Welt einzutauchen, was Tod eigentlich ist und was Tod mit einem macht, was Tod mit einem macht, wenn man Menschen in seinem Umfeld verliert. Und ich glaube, es macht gar nicht viel Sinn, wenn ich da jetzt groß drüber philosophiere. Es macht am meisten Sinn, wenn die Folge jetzt einfach startet, ihr euch selber einen Eindruck von dem Ganzen macht und am Ende einfach eure Meinung teilt. Deshalb würde ich sagen, steigen wir jetzt in das Gespräch ein. Olaf, wir sitzen bei dir im Büro und ich bin total gespannt auf das, was jetzt gleich kommt. Ich freue mich wirklich auf deine Gedankenansätze und die Einblicke, die du hoffentlich alle vorbereitet hast, schon im Hinterkopf hast. Bevor es losgeht, stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Ich heiße Olaf Schaper, ich bin hier der Leiter der Notfallseelsorge in Düsseldorf. Das gibt's ja überall in ganz Deutschland. Dafür muss man evangelischer Pfarrer sein, das bin ich zumindest in diesem Fall. Und ich habe hier seit über 20 Jahren ein Team von 40 Leuten mittlerweile, die eben von der Feuerwehr gerufen werden können. Wir nennen uns Feuerwehr für die Seele.
Feuerwehr für die Seele. Ich bin gespannt. Bevor wir einsteigen, dein Spruch. Du hast ihn schon in der Hand. Lies ihn doch mal vor, bitte.
Das ist ein Lebensmotto geworden, der auch aus dieser Arbeit stammt. Ich habe ihn gefunden in einer Palliativstation einer Klinik. Da steht, Du kannst dem Leben nicht mehr Tage verleihen, aber jedem Tag mehr Leben.
Das ist auch einer dieser Sprüche, die unglaublich wenig Wörter haben, aber so viel Sinn. Das ist total gut. Gefällt mir total. Um einzusteigen, wie schwer fällt dir das, offen über Dinge zu sprechen, die dich beschäftigen, die dich belasten, die dir auf dem Herzen liegen? War das immer schon was dir vielleicht leicht gefallen ist, wo du ein Problem mit gehabt hast?
Also ich bin ja einem Geschlecht angehörig, dem männlichen, und da gilt es in unserer Gesellschaft nicht unbedingt so, dass der Mann das Herz auf seinen Händen trägt oder wirklich viel über Emotionen spricht. Das ist bei mir immer anders gewesen. Ich bin nach der Schule oft zu meiner Mutter und habe gesagt, weißt du, was ich erlebt habe? Ich musste das immer erzählen. Umso mehr habe ich jetzt Verständnis für, ich bin für über 1000 Feuerwehrleute zuständig, wenn die einen extremen Einsatz hatten, habe ich mit denen 20 Jahre lang geübt, bitte sprecht mit mir darüber. Und der ein oder andere Feuerwehrmann kommt, um sich zu erleichtern. Also die müssen selber jung an Jahren zu Hause eine schwangere Frau Kinder reanimieren. Das gehört auch zum Beruf. Und meistens gelingt das nicht, weil die Kinder so schwer krank sind oder ein plötzlicher Säuglingstod vorliegt. Und dass man Dinge in Sprache bringt, dass die einmal den Körper rauf auf die Zunge kommen, dass man das ausspricht, auch wenn man ein Mann ist, das finde ich was Wichtiges. Ich habe oft gedacht, die Feuerwehr sind emotionale Analphabeten, die Männer. Das ist natürlich jetzt sehr klischeehaft, aber das meint so ein bisschen, die haben so einen tollen Beruf, die können so viel, aber dass die Emotionen auch da zu haben, wo sie hingehört, dass die auch mal rauskommt, das finde ich wichtig.
Das finde ich total gut, dass du das sagst. Um jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf dich einzugehen, vielleicht für die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was machen Notfallseelsorger, wie machst du das, wie gehst du mit Leuten um, wann wirst du gebraucht, vielleicht einfach mal, erklär vielleicht mal deinen Beruf, deine Tätigkeit.
Ja, gerne. Ich sag mal einen Satz davor, warum ich mich auf die Stelle hier in Düsseldorf beworben habe. Ich habe im Studium ja mehr an klassischen Texten und viel Textstudium gehabt und mich auf die Semesterferien gefreut, weil es ein Praxistutorium gab, in das Seelsorgefeld einzusteigen. Also Theologen können wissenschaftlich arbeiten, können eine Diakonie leiten, aber die können auch als Seelsorger hauptberuflich arbeiten, im Krankenhaus zum Beispiel. Da bin ich unter die Fittiche eines Krankenhausseelsorgers geraten, er sagte, du kannst doch hier auf der Kinderstation Nephrologie, Nierenheilkunde, da habe ich mit schwerkranken Kindern Spaß gemacht, habe dort gearbeitet, da ist auch ein Kind bei gestorben und das hat mich alles sehr tief bewegt, aber ich bin nicht umgefallen. Ich habe irgendwie gemerkt, das berührt mich, das kann ich. Vor dem Hintergrund habe ich mein Studium dann absolviert und war irgendwann fertig und habe mich auf eine Sonderseelsorgestelle beworben. Das war vor 20 Jahren in Deutschland überall am Aufkeimen und ich saß in Wuppertal und merkte, in Düsseldorf wird eine Stelle frei und habe da schon ehrenamtlich bei der Feuerwehr in Wuppertal gearbeitet und habe der Notärztin gesagt, kannst du mir eine Referenz schreiben? Das wird gut sein, wenn die städtische Notärztin von Wuppertal mir eine Referenz schreibt, hat sie gemacht und da habe ich hier die Stelle bekommen. Und da gab es noch keine Vorbilder. Ich musste das und durfte das komplett aufbauen. Das heißt, viele Klinken putzen, bei Pfarrern könntet ihr mitmachen, bei Feuerwehrleuten würdet ihr uns rufen. Die Stellenidee kommt von der Berufsfeuerwehr Düsseldorf. Die hatten mal einen sehr schlimmen Einsatz, wo ein junger Mann starb und die waren alle sehr still. Und vor Jahrzehnten hat man gesagt, stell dich nicht so an, du bist ein Mann, trink dich einen. Und da sind auch ein paar Alkoholiker draus entstanden. Scheißidee. Man muss darüber sprechen, man darf sich darüber austauschen. Man muss nicht darüber sprechen, wenn das nicht meinem Charakter entspricht. Man darf keinen Menschen zwingen, aber man kann Foren entstehen lassen, wo Menschen sagen, oh, da gehe ich doch hin und spreche mich mal aus. So war die Stellenidee. Ich habe mich beworben, ich habe das bekommen und es hat mir entsprochen, was Neues aufzubauen. Ich musste in keine Schuhe schlüpfen, die mir zu groß waren. Es gab keine Schuhe. Ich musste das selber erst entwickeln. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das aufzubauen, um Leute zu schulen, um dann der Feuerwehr zu sagen, so, wir gehen ans Netz. Aber die haben schon vorher gerufen. Ein Notarzt rief mich und wir waren überhaupt noch nicht gerüstet. Und er sagt, sie müssen sofort kommen. Da habe ich gesagt, wir können noch nicht kommen. Und da war der richtig sauer. Der hatte gehört, es gibt einen Seelsorger, und dann kann man die doch auch sofort rufen. Das muss man sehr sorgsam prüfen, aufbauen, anmelden. Die Alarmwege müssen stimmen. Und wie man sich an der Unfallstelle überhaupt benimmt. Wir wissen ja gar nicht die Gefahrenstellen. Das hat die Feuerwehr gelernt, wir nicht. Also wir brauchten erstmal Schulung von einer Psychiaterin, von einem Feuerwehrmann, was ist ein Trümmerschatten? Also wenn ein Haus brennt, dann kann Sachen runterfallen. Da hat man einen Rahmen, den darf man nicht betreten. Das ist ein Trümmerschatten. Das musste ich erst mal lernen. Oder jemand, der droht zu springen in hoher Höhe, der einen Seelsorger sprechen will. Ich war noch nie auf einer Drehleiter, ich war noch nie auf 30 Meter, die schwankt. Also das musste alles erst gelernt werden. Und jetzt gibt es uns seit über 20 Jahren und die Feuerwehr ruft uns, auch die Polizei, zu allen möglichen Dingen, wo man sagen kann, die Seele brennt. Wenn das Haus brennt, fährt die Feuerwehr hin, wenn die Seele brennt, fahren wir hin.
Wenn die Seele brennt, kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was heißt das? Das heißt, wenn man einfach traurig ist, wenn man wirklich irgendwas Schlimmes erlebt hat, Seele brennen, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das war auch nur so ein Bild, was ich konstruiert habe, weil es zur Feuerwehr passt. Natürlich brennt nicht eine Seele, aber es zerreißt mir das Herz als Eltern, wenn was mit einem Kind passiert. Und unsere Gesellschaftsordnung sieht ja vor, dass nicht ein Kind vor den Eltern stirbt. Jetzt gibt es aber Fälle, wo Jugendliche einen über den Durst getrunken haben, zu schnell Auto fahren. Es gibt leider ziemlich viele Jugendliche und junge Erwachsene, die im Verkehrsunfall oder mit überhöhten Geschwindigkeiten oder Drogenintus schlimme Sachen machen und Höhen überschätzen, sich überschätzen und dann einfach mausetot sind. Und das zerreißt das Herz der Eltern, da brennt die Seele. Und wir haben den Mut, uns an die Seite von Eltern zu stellen, in ihrer Schockphase. Das nennen wir Feuerwehr für die Seele. Wir kommen, während die Polizei gerade gesagt hat, ihr Sohn ist tot. Und das, alle möchten da weglaufen, dann werden die Eltern aber alleine. Und wir haben den Mut, da zu bleiben.
Was ist denn dann quasi eure Aufgabe, in Anführungsstrichen? Seid ihr einfach da und gebt Schutz, gebt Rückhalt, gebt Sicherheit in der Situation? Oder führt ihr irgendwie schon so auf, wie das dann weitergeht, ohne quasi den Verlust in der Familie? Also was ist deine Aufgabe, wenn du irgendwo hinkommst? Was ist dein Gebiet, wo du irgendwie handelst?
Das Spannende ist, dass ich das eigentlich von Fall zu Fall nicht weiß, weil die Menschen sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedlich trauern und sehr unterschiedliche Typen sind. Wir haben ja schon mal gesagt, dass Leute auch mit einem Konflikt in den Keller gehen und sich zurückziehen. Ich nenne das immer der Elefant, der stirbt, zieht sich von der Herde zurück und geht auf den Sterbehügel. Das ist tatsächlich so. Also es gibt Leute, die sich total zurückziehen und dann kann man auch an denen nicht zerren und sagen, wir müssen jetzt sprechen. Wir sehen ja eine ganze Familie, also da ist ein Vater, eine Mutter, vielleicht kommt noch ein Bruder dazu und der hat aber sein Geschwister verloren. Und Halt geben, wir sind ja erstmal wildfremd, kommen wir überhaupt in Kontakt? Können da Leute auch sagen, was, Sie sind von der Kirche, gehen Sie weg, ich glaube nicht an Gott. Wir kommen aber mehr als Einsatzkräfte rüber. Wir haben auch nicht eine Kutte an oder ein Talar, sondern wir haben eine Einsatzjacke an, wenn überhaupt. Und da steht eben Notfallseelsorge Düsseldorf drauf. Das ist eine ganz dezente Jacke übrigens. Und dann ist, glaube ich, auch eine unserer Fähigkeiten, dass wir schnell in Kontakt kommen, die Menschen ansehen und nicht runtergucken und plötzlich salbungsvoll sprechen, sondern wir versuchen ganz natürlich mit diesen Menschen umzugehen, obwohl sie etwas ganz Extremes erlebt haben. Und dann geht es noch nicht mal darum, um die zu schützen oder so, sondern dass in diesem schlimmen Moment auch jemand dabei bleibt. Einige schreien, da würde man irgendwann sagen, das höre ich mir jetzt 2 Minuten an, aber dann gehe ich wieder. Das auszuhalten, Menschen auch zu berühren, das ist ein so offener Schmerz. Wir sagen oft, wir arbeiten, wie ein Chirurg würde sagen, ich arbeite am offenen Herzen, wir arbeiten an der offenen Seele, die liegt da einfach offen. Und da müssen wir sehr, sehr, sehr behutsam sein. Lieber schweige ich eine Zeit lang, bevor ich irgendwas Falsches sage. Ich gebe mal ein Beispiel, wir hatten einen plötzlichen Kindstod, Nachbarn kommen rüber, fand ich super, wer traut sich sowas? Die hatten gehört, was passiert ist und wussten jetzt, ihre Nachbarn, die sie halbwegs gut kannten, sind rübergegangen und haben gesagt, wir müssen jetzt was sagen. Die waren nicht so geschult wie wir und die haben gesagt, Mensch, ihr seid noch jung, ihr könnt doch noch Kinder haben. Das hat die sehr, sehr verletzt und die brauchten nie mehr rüberkommen. Dabei hatten die es gut gemeint. Wir haben getrainiert, eine Situation, die danach schreit, zu trösten, nicht wegzutrösten. Denn diese Leute sind erstmal untröstbar. Der Junge kommt nie wieder. Und das Wichtige ist ja, wir sind in einer Gesellschaft, wo es immer um Schuld geht. Ist der wirklich zu schnell gefahren? Warum hat der so Gas gegeben? Warum ist der in den Gegenverkehr geraten? Was hat der nur gemacht? Erstmal ist wichtig nur, er lebt nicht mehr, halt das mal aus. Die Schuldfrage auch mal zur Seite zu stellen. Wir ordnen manchmal ein bisschen die Themen. Das sind aber nur Angebote. Wir sagen immer, der Trauernde führt, wir sind nur da. Die Zukunft, wie man damit leben lernt, das ist viel zu früh in der Schocksituation. Der zweite Impuls von dir, ne? Es gibt Trauergruppen verwaister Eltern, auch hier in Düsseldorf. Und da versuchen wir, die Schwelle zu senken. Nach ein paar Monaten, geht doch da mal hin. Ihr seid nicht alleine auf dieser Welt mit diesem Schicksal. Geht doch eventuell mal in diese Gruppe. Und da sagt der eine, ich bin überhaupt kein Gruppenmensch. Der zweite sagt, ja, meine Frau, fahre ich da mal hin. Das ist nichts für Männer. Und Gott sei Dank bringen sie ihre Frauen dahin und setzen sich auch selber mit dahin. Und merken, ich bin ja auch hier als Vater. Nicht nur als Taxifahrer für meine Frau. Und ja, Männer trauern anders als Frauen. Das ist so. Aber die trauern auch. Die brauchen auch ein Gegenüber.
Du hast eben gesagt, dass jeder Einsatz anders ist, dass du dich quasi auf keinen Einsatz vorbereiten kannst. Was kann ich mir oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du irgendwo hinfährst? Du hast mir ja eben deinen Pager gezeigt, das, wo kurz draufsteht, was passiert ist. Du noch nicht weißt, wo es ist. Was geht bei dir im Kopf vor, wenn du irgendwo hinfährst? Du weißt ja überhaupt nicht, wie sind die Leute drauf? Was ist da eigentlich vor Ort jetzt so richtig los? Was geht da bei dir im Kopf vor, wenn du da hinfährst?
Also das Stichwort im Pager und das Telefonieren mit der Leitstelle ist der eine Teil. Kommt noch dazu, dass wir übrigens immer mit dem Notarzt telefonieren. Das kann schon mal sein, dass der nicht mehr vor Ort ist. Das ist aber selten. Dann sprechen wir kurz über was es geht. Und der sagt dann auch, so und so viele Angehörige sind hier, da ist noch ein Sohn unterwegs, der ist noch nicht eingetroffen, der weiß noch von nichts. Das höre ich schon am Telefon. Und dann sagt der Notarzt, wie lange brauchst du etwa? Und dann sagt er, also, dann sind wir noch hier. Also wenn er weg muss, dann weiß er zumindest, wir kommen. Und wenn jetzt das Stichwort Tod in Wohnung ist, dann kann das auch ein älterer Mensch sein, das kann auch ein 50-jähriger Mensch sein, dann wäre der ja auch 5 Jahre jünger als ich. Also das ist auch hochdramatisch. Die Kinder sind dann vielleicht 17 oder so. Vielleicht hat er auch keine Kinder. Dann braut sich schon so ein Bild zusammen, aber ich habe im Patcher auch schon mal stehen, plötzlicher Kindstod. Und da fahre ich mit Todesverachtung hin. Also klopft mein Herz. Dann denke ich, was für einen Schmerz müssen die Eltern haben? Ich habe ja selber einen Sohn. Und kann also auch als Vater fühlen. Ich kann mich nicht hineinversetzen, will ich auch nicht zu sehr. Ich möchte mir nicht ausmalen, was ist, wenn mein Kind stirbt. Aber es passiert natürlich, wenn man da wieder wegfährt, doch. Also man wird dünnhäutiger. Ne? Als mein Sohn noch kleiner war, habe ich den oft nach so einem Einsatz in den Arm genommen. Dann sagt der Papa, das ist wieder ein Einsatz. Ne? So, da musste ich einfach spüren, mein Kind lebt. Also man lässt auch Federn in so einem Einsatz.
Das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen. Wie schwer ist das, Abstand davon zu halten? Es ist ja wirklich auf der einen Seite dein Alltag, dein Beruf. Wie schwer oder wie leicht fällt dir das zu sagen, Beruf, Privatleben? Wie oft nimmst du Arbeit mit nach Hause?
Also ich mache das schon so lange und aus irgendeinem Grunde ist das offenbar eine Begabung, die mir Gott gegeben hat. Ich kann gut Eltern stabilisieren und ich kann auch ganz gut sagen, ich war dort und ich gehe jetzt mal spazieren, ich gehe nicht sofort nach Hause, ich muss das schon auch ein bisschen aus dem Körper kriegen. Also Sport ist da wichtig. Ich renne jetzt nicht, aber ich gehe dann oft in den Wald für eine Stunde. Und dann nehme ich das auch nicht weiter mit nach Hause. Ich nehme eher mit nach Hause, wenn ich habe mal einen russischen Vater getroffen, dessen Ehefrau wurde ermordet. Und ich habe die beerdigt. Ich bin ja auch Pfarrer. Und der 9-jährige Sohn ist aus allem rausgehalten worden. Der hat sie nicht gesehen, nicht aufgebahrt, der konnte sich nicht verabschieden, ist auch nicht bei der Beerdigung dabei gewesen. Das habe ich mit nach Hause genommen, weil ich weiß um die Bedeutung von Kindertrauer und dass man die nicht wegschicken darf. Jetzt ist das mein Beruf, aber ich habe so heftige Einsätze, von denen wir hier gerade sprechen. Einmal alle 2 Wochen, also Kindstod sowieso viel, viel, viel seltener. Ich habe so ein großes Team, dass ich nicht ständig selber im Dienst bin. Aber ich merke bei diesem Einsatz, den ich da neulich hatte, dass ich an die Eltern ganz zaghaft herangekommen bin, weil ich die auch nicht bedrängt habe. Und das hat denen gefallen. Und ich habe gebeten darum, das Kind segnen zu dürfen. Dem haben sie beide eingewilligt. Das ist so eine zärtliche Geste, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht. Und das war etwas, was ihnen sehr gut getan hat, in diesem Schmerz plötzlich was Behutsames, was Zärtliches. Das habe ich auch nicht gleich am Anfang gemacht, sondern nachdem ich 1,5 Stunden da war oder so. Und diese Eltern haben immer noch per SMS mit mir Kontakt. Ab und zu besuche ich die noch. Ich habe das Kind auch beerdigt.
Wie sieht das jetzt aus mit dem Punkt Trauer? Das ist ein Thema, was mich total interessiert. Und vor allem, gibt es da eine Anleitung? Gibt es da irgendwas, wie man vernünftig trauern kann? Gibt es da gewisse Punkte, die man... Ich meine, jedem von uns passieren irgendwelche Dinge, die uns traurig machen, die uns verletzen, die uns zurückwerfen, wo wir dran zu knabbern haben. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, das musst du auf jeden Fall machen? Du hast eben schon gesagt, dass Sprechen auf jeden Fall sehr wichtig ist, drüber reden. Wie trauert man richtig?
Das ist eine gute Frage und sie ist so individuell, wie wir Menschen sind. Was für den einen gut ist, ist für den anderen nicht gut. Und wir haben ja so Coping-Strategien. Also wenn du vielleicht Stress hast, dann hörst du besondere Musik gerne oder du willst gerade mal gar nichts hören. Ich weiß das nicht, kenne dich nicht so gut. Man sagt immer, Menschen, die Konfliktvermeider sind, die sehr schnell das Thema wechseln oder alles verdrängen oder das abspalten, die würden auch den schlimmsten Konflikt, den wir haben, wenn man stirbt oder jemanden verliert, den würden sie auch verdrängen. Junge Menschen machen das oft weg. Die treffen, hängen mit Kumpeln ab, aber reden wenig darüber. Es ist auch eine Frage des Alters. Ich hätte jetzt fast gesagt, der Reife. Also Trauer muss man richtig lernen, weil die in unserer Gesellschaft ist die eher tabuisiert. Wir hören wenig darüber. Es wird immer noch weggeschoben in Hospize und Palliativstationen. Und die haben, wenn du ein Krankenhaus mit 800 Betten hast, gibt es eine Palliativstation, die kümmert sich um sterbende Menschen. Palliativ heißt Mantel. Die werden ummantelt, aber nicht mehr geheilt. Und die haben 10 Betten zu 800. Also Tod ist in unserer Gesellschaft so wenig vorbereitet, so, dass man es nicht richtig lernen kann. Aber ich kann jetzt trotzdem antworten auf deine Frage. Es ist schon gut, die Emotionen, die Wut, die Trauer, die Tränen, das mit jemandem zu teilen. Sonst ist man ist ja schon so einsam, weil diese Person gegangen ist, die man so vermisst. Wenn man dann auch nicht noch darüber spricht, ist man ja noch einsamer. Davon würde ich abraten. Ich würde mir jemanden suchen, der keine Sprüche klopft, sondern gut zuhören kann, mir aber sehr nah ist. Wenn der mir jetzt wirklich sehr nah ist, trauert der ja auch um diese Person. Dann ist er vielleicht zu nah. Also ich würde auch zu einem Seelsorger gehen, der sich gut mit Trauer auskennt, der aber fremd ist. Dem kann ich vielleicht alles sagen und dann gehe ich wieder. Und an dem Tag, wo ich eine Stunde mit einem Seelsorger über Trauer gesprochen habe, wenn der mir sympathisch ist, geht das. Dann kann ich danach mich mit Freunden treffen oder mal auf den Putz hauen oder mal einen Kampfsport machen oder eine Runde am Rhein laufen, weil ich habe schon über Trauer gesprochen. Den Rest, wenn ich nie über Trauer spreche, merke ich immer, oh, ich verdränge da was. Das kostet auch Energie. Schmerzen ständig nicht anzugucken, die zu verdrängen oder noch gar abzuspalten, das kostet Energie. Und ich komme aber nicht dran. Und dann belüge ich mich ein bisschen. Man sagt, die Seele kann man nicht belügen. Oft zeigt die das dann über den Körper. Es geht uns manchmal in einer heftigen Trauer, ein Kind zu verlieren, einen sehr lieben Partner zu verlieren, die Lebensgefährtin, die in einem Auto saß, was sich überschlagen hat, oder weil ein LKW in die Gegenfahrbahn von der Autobahn kam. Es gibt ja auch Menschen, die einfach von jetzt auf gleich tot sind und können null dafür. Schwere Verkehrsunfälle zum Beispiel. Da ist es total wichtig, in das Gefühl zu kommen, nicht alleine zu bleiben und auch das jemandem mitzuteilen. Oft sagen Leute, was soll ich das mit jemandem bereden? Der kann mir auch nicht helfen. Meine Partnerin ist tot. Kann die auch nicht zurückbringen. Aber überhaupt erstmal zu akzeptieren, dass jemand nicht wiederkommt, ist eine große Leistung der Seele, der Psyche. Es gibt frisch Betroffene, die sagen, ich habe das nicht akzeptiert. Ich kann nicht akzeptieren, dass mein Mann tot ist. Der ist doch tot. Du warst doch bei der Beerdigung. Und die sagen trotzdem, ich kann das nicht akzeptieren. Wie ein trotziges Kind stampfen die auf und sagen, der soll. Ich habe immer das Gefühl, wenn es schellt, ich will dem die Tür aufmachen. Und die Seele ist noch nicht so weit. Und das einfach mit jemandem mitzutragen und der sagt, das kenne ich, das ist bei ganz vielen Trauernden so. Das ist normal. Das hilft einem zu sagen, dann darf ich auch dieses Zimmer über Jahre nicht ausräumen. So als würde er noch leben. Und dann gibt es Leute, die sagen, du musst das Zimmer ausräumen. Die werten auch. Das ist nicht gut, dass du immer noch in Schwarz rumläufst. Ich habe dir hier mal ein Ticket besorgt, du musst mal nach Mallorca fliegen. Dann sagt der Person, ich will überhaupt nicht nach Mallorca. Ich will auf den Friedhof gehen, ich bin still. Ich habe mich verändert. bin so still, seit ich mit dir zusammen bin. Oder es gibt so eine junge Frau, die so ein Lied gesungen hat. Meine Freunde sagen, ich bin so still, seitdem ich mit dir zusammen bin. Also man merkt manchmal gar nicht, wie man sich verändert hat. Dafür braucht man gute Freunde, die einem sagen, hör mal, du hast dich echt verändert seitdem. Ja, stimmt auch. Aber das passt auch, weil ich habe einen lieben Menschen verloren. Ich bin ein anderer. Ich bin tiefsinniger. Ich will auch wieder Freude haben. Ich will vielleicht auch nochmal wieder eine neue Partnerin haben. Aber gebt mir doch bitte Zeit. Mischt euch da nicht so ein. Es gibt so viele Leute, die Ratschläge geben. Und da versuchen wir als Notfallseelsorge wirklich zu schützen. Eine Person sagen, sie müssen sich gar nichts einreden lassen. Wenn ihnen das zu weh tut, an den Ort zu gehen, wo die Person gelebt hat, dann tun sie es nicht. Dann ist es noch zu früh.
Jetzt würde mich was interessieren, was du eben gesagt hast. Du hast gesagt, dass Männer und Frauen unterschiedlich trauern, dass jeder da irgendwie seine eigene, also du hast eben auch gesagt, dass das halt individuell ist für Menschen, aber man kann schon unterscheiden zwischen Mann und Frau. Wie kann man da unterscheiden?
Also jetzt kommt es, geht es ein bisschen in Richtung Klischee, warum Männer nicht zuhören können und Frauen nicht einparken. Es ist eher auch, es können Frauen wunderbar einparken und nicht zuhören und es gibt Männer, die können schlecht einparken und super zuhören. Aber das Klischee stimmt. Es ist eine Tendenz in der Gesellschaft festzustellen. Und bei der Trauer bei Frauen ist es so, wenn ich jetzt ein Klischee sagen würde, der Mann, der sein Kind verloren hat, der ist macht noch mehr Arbeit, reißt sich noch andere Arbeit an auf der Arbeit, auf der Arbeitsstelle und macht ganz harten Sport. Der ist so, dass fast die Füße bluten. Der straft sich ein bisschen selbst, der wird hart gegen sich selbst. Das wäre das Klischee. Und die Frau geht ständig zum Friedhof, bringt immer frische Blumen, weint viel, kann nicht zur Arbeit gehen. Trifft sich mit Freundin, spricht darüber. Der Mann spricht gar nicht. Das wäre das Klischee. Und wenn wir weggehen vom Klischee, gibt es schon Männer, die auch sagen, ich bin mehr funktional, ich will meine Frau trösten. Einer von uns muss ja stark sein. Da laufen noch archaische alte Dinge ab. Ich habe aber bei der Love Parade, wo ich in Trauergruppen gearbeitet habe, nur mit Männern gearbeitet. Die haben gesagt, die Frauen sagen uns immer, wir würden nicht trauern. Natürlich trauern wir ja. Wir machen das auf unsere Weise, wir sind stiller, der Friedhof gibt uns nicht so viel, aber das tut fast körperlich weh, wie sehr ich meinen Sohn vermisse. Das besprechen sie auch oft nicht mit den Frauen. Viele Ehen sind gefährdet, die Kinder verlieren, weil sie auseinanderdriften, so wie zwei Kontinente. Deshalb brauchen Ehen auch Unterstützung, die verwaiste Eltern sind und Kinder verloren haben. Also machen wir uns nichts vor, Männer und weinen ist unmännlich. Da geht es so ein bisschen in diese Richtung. Und ich habe das Glück, die Ehre, einige trauernde Väter ganz alleine hier auf dem Stuhl sitzt der dann, wo du jetzt sitzt, die auch sagen, es tut mir gut, so von Mann zu Mann zu sprechen, aber ich bin so leer, ich konnte lange nicht weinen, sagt ein Vater. Und eine Frau sagt oft, ich kann gar nicht aufhören zu weinen. Solche Unterschiede gibt es schon. Und das kann auch sein, dass es eine Phase gibt, wo die Männer erstmal für sich sind oder auch alleine sind und die Frauen, dass sich jeder ein eigenes Tempo wählt, eine eigene Entwicklung in der Trauer macht. Wenn man denkt, die Eltern, die jetzt beide das Kind verloren haben, die hängen enger zusammen und umarmen sich, das tun sie auch, aber sie gehen dann auch, die Trauerwege sind oft getrennt. Sie sind unterschiedlich.
Um noch so ein bisschen bei dem Thema Trauer zu bleiben. Trauer ist ja meist etwas, was eintritt, wenn man wirklich seelisch ganz unten angekommen ist. Wenn man wirklich irgendwas erfahren hat, was einen wirklich richtig umhaut. Glaubst du, dass Trauer trotzdem, also dass diese Momente, wo man wirklich zerbrochen ist, wo man einfach Schmerzen hat, wo man wirklich trauert, dass daraus auch etwas Positives wieder entstehen kann? Also dass egal wie tief man unten ist, egal wie weh es tut, dass da immer wieder irgendwas Neues draus entstehen kann. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, bei Harry Potter gibt es diesen Vogel, den Phönix, der zu Asche zerfällt und daraus wieder der schöne Vogel wird. Glaubst du, dass Trauer immer irgendwie auch was Positives hat?
Ja, das wäre schön, ne? Wenn das so wäre. Also es gibt auch ganz stumpfe Trauer, wo jemand wirklich drüber krank wird und sagt, also es hängt davon ab, wenn du in einer Beziehung bist, deine Traumfrau gefunden hast und in die reinkriechen könntest, man spricht manchmal auch von symbiotischer Beziehung, dass ich alles mit der mache und nichts ohne die mir vorstellen kann. Es gibt so Beziehungsmodelle. Man muss manchmal kurz gucken vor dem Tod, wie war jemand mit jemandem. Und wenn ich so eine enge Partnerschaft habe und ich sage, meine Freunde, die vernachlässige ich, ich bin immer nur mit dieser Freundin zusammen. Und die stirbt durch einen Verkehrsunfall, weil der LKW in der Autobahn auf die andere Seite gerät und da mehrere Menschen sterben. Sie ist dabei. Dann ist das so eine negative Trauer, so ein Schmerz, dann lasse ich mich gehen vielleicht als Partner, als Freund. Ich dusche nicht mehr richtig, ich gehe erst recht nicht zu meinen Freunden. Ich bestrafe mich selber, weil es gibt auch gar keinen Sinn mehr. Man hat mir meine Liebste genommen. Das ist sehr destruktiv. Da ist erstmal nichts Positives dran. Da ist nichts mit aus der Asche schöner neuer Vogel. Jetzt setze ich aber nochmal anders an. Trauer ist für mich das Gefühl, mit der wir, die Emotion, mit der wir Abschied nehmen. Trauer ist Liebe. Trauer ist nichts Zerstörerisches im ersten Sinne. Wenn ich einen Menschen geliebt habe, der gestorben ist, dann ist Trauer das natürliche Gefühl. Wenn ich keine Trauer spüre, habe ich die Person vielleicht auch gar nicht geliebt oder ich bin noch so geschockt, dass ich diese Gefühle nicht empfinden kann. Wenn ich eine Trauer schön durchlebe, dafür brauche ich Zeit, dann kann ich auch irgendwann sagen, boah, ich kann seinen Namen aussprechen, den Namen dieser Freundin, die gestorben ist. Die hat zu meinem Leben gehört, die ist in meinem Herzen. Ich habe damit meinen Frieden gemacht. Ich hoffe, sie hatte keine Schmerzen, als sie starb. Und ich kann den Namen aussprechen, ohne dass ich an zu weinen fange. Dass ich das Gefühl habe, ich bin immer noch ganz unten am Boden zerstört. Dann habe ich die Trauer gut durchlaufen und kann vielleicht sogar mich neu liieren. Und kann einer anderen Frau das Herz schenken. Wenn ich das ganz schnell mache, halte ich die Einsamkeit nicht aus. Dann muss irgendeine Frau herhalten. Es geht ja auch umgekehrt, dass eine junge Frau irgend sofort einen neuen Freund nimmt. Weil sie die, also das kann man so oder so formulieren. Und dann sitzt man da mit einem neuen Partner und es merkt, der sollte irgendwie ein Lückenbüßer sein. Es ist gut auszuhalten, auch eine Zeit lang alleine zu sein und dann zu sagen, boah, ich habe, glaube ich, ein Stück durchtrauert. Das war auch hart. Das war eine sehr schwere Phase. Ich bin, glaube ich, sogar körperlich schwächer. Ich habe jede Erkältung mitgenommen. Ich habe weniger Abwehrkräfte. Ich bin echt schlecht drauf. So hast du das auch beschrieben. Und dass man wirklich wie Phönix aus der Asche das Tal durchschritten hat und sagt, ich habe die nicht weniger lieb und die fehlt mir nicht weniger, aber ich bin stabiler und ich habe das einer Frau viel erzählt von meiner Trauer, in die habe ich mich jetzt verliebt. Sowas gibt's. Sodass man auch sagen kann, bitte geh diesen Weg der Liebe. Die Partnerin würde das auch wollen, die ist jetzt nicht eifersüchtig, die möchte, dass du glücklich bist, weil du bist ja noch auf der Erde. Da habe ich schon vielen Menschen geholfen, die gesagt haben, ich habe mich neu verliebt, das fühlt sich an wie Fremdgehen. Und da haben wir lange dran gearbeitet, dass der entscheidende Satz war eigentlich, was würde deine Freundin finden, dass du dich neu verliebt hast? Die hat dich doch geliebt. Und dann kam dabei heraus, hat der junge Mann dann selber gesagt, die wollte, dass ich glücklich bin, die liebt mich nämlich. Und dann sage ich, dann ist es doch gut. Dann geh doch jetzt auf diese neue Person zu. Und die Person muss wissen, dass sie mit einem Witwer, mit einem jungen Mann zusammen ist, der schon seine Partnerin verloren hat, die er gar nicht verlieren wollte. Und dass es einen Geburtstag und einen Todestag gibt. Und dass vielleicht sogar auf dem Bildschirmschoner vom Smartphone noch das Gesicht von ihr ist. Und dann kann die neue Person nicht sagen, hör mal, mach mich dahin, mach die weg. Dann würde das nicht die Partnerin sein. Die muss auch verstehen, dass es noch eine andere Person gibt, die noch sehr präsent ist, auch das Bild auf dem Schreibtisch. Das ist schwierig, weil sie möchte auch in dessen Herzen sein, aber eine Partnerin, die viel über Trauer weiß, kann eine gute neue Partnerin sein, weil sie diesem trauernden jungen Mann ihrer Liebe Zeit gibt.
Wenn wir jetzt dieser Begriff Notfallseelsorger, das, was du gerade alles so beschrieben hast, die Dinge, die du tust, gehen ja weg von diesem Begriff Notfall. Du wirst ja Also das, was du gerade die ganze Zeit beschrieben hast, ist für mich eher, also Begleiter passt da irgendwie. Also natürlich in der Notfallsituation bist du da, aber danach begleitest du irgendwie. Würdest du das auch so beschreiben?
Das ist eine gute Frage. Die Notfallseelsorger hat ein klar umrissenes Konzept. Und das ist, mit dem Notarzt zusammen irgendwo hinzufahren und der Notarzt rückt wieder ein, wir bleiben noch 1 oder 2 Stunden. Wir sind Notfallseelsorger. Ich habe aber verstanden, dass bei Eltern, die ein Kind verlieren, die können sich kaum mehr erinnern, dass wir da waren. Das war eine Schocksituation, wo man übrigens so taub ist, dass man kaum was fühlt. Das hat was mit Überleben zu tun. Das kann man gut erklären. Verbrennungsopfer haben kaum Schmerzen. Die Schmerzrezeptoren sind geblockt vom Gehirn, sonst würde man vor Schmerzen eingehen. Und das ist auch eine Schocksymptomatik, dass die seelischen Fühler auch geblockt sind, sodass man erstmal gar nichts fühlt. In der Situation, wo wir oft sind, sind die Menschen so geschockt, dass sie nicht weinen oder fühlen können. So, wir gehen den Menschen nicht nach, wir gehen auch nicht zur Beerdigung. Und jetzt mache ich das hauptberuflich und erlaube mir, in wenigen Fällen nachzugehen. Und das ist dann wie eine Begleitung auf Zeit. Ich habe deshalb hier dieses Sprechzimmer und ich kümmere mich eigentlich nur um Eltern, die ein Kind verlieren. Weil ich finde, das ist die schlimmste Form von Trauer. Man sagt, nochmal ein Spruch, auch wenn wir jetzt hier nicht mehr bei den Sprüchen sind, wenn ich meinen Vater und meine Mutter verliere, verliere ich die Vergangenheit. Ich kann meinen Vater nicht mehr fragen, wie war das, als Hitler in Berlin einmarschierte? Da lebte mein Vater schon, da war ein kleines Kind. Wenn ich meine Partnerin verliere, verliere ich meine Gegenwart. Ich habe mit der das Jetzt gelebt. Ich wollte mit der noch eine Weltumsegelung machen oder was. Wenn ich meine Kinder verliere, verliere ich meine Zukunft.
Boah, das ist richtig krass. Also das ist, oh, ja.
Ja, wenn der Satz stimmt und vielleicht stimmt etwas davon, dann merkt man auch, dass die Eltern, die ein Kind verlieren, ihre Trauer immer haben, auch wenn die schwächer wird, auch wenn die sich verändert. Aber wenn zum Beispiel alle Klassenkameraden das Abi machen oder den Realschulabschluss und mein Kind ist aber schon 3 Jahre tot, ist der Schmerz nochmal exorbitant schlimm, wenn gerade alle ihren Abschluss machen. Oder wenn jemand einen Doktorhut hat, Mensch, unsere Tochter hätte jetzt vielleicht auch ihr Studium zu Ende oder einen Doktortitel oder alle heiraten. Boah, bei den Schmitzens heiratet der Sohn und die Tochter bei den Schultes heiratet auch. Wieder ein großer Schmerz, auch wenn die Tochter schon 10 Jahre tot ist. Der Schmerz kriegt so Peaks, biografische Peaks. Und deshalb erlaube ich mir, wenn Eltern das gut tut, die als Gruppe oder einzeln, hier stehen 2 Stühle, wie du siehst, hier können Eltern Platz nehmen. Und die können hier 1 Stunde mit mir arbeiten, mehr nicht. Ich bin dann ist die Stunde zu Ende und die können aber in 1 Woche nochmal wiederkommen. Das erlaube ich mir, das steht nicht in meiner Dienstanweise. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das wäre unlauter, den Leuten nicht noch, die fragen auch danach, dürfen wir sie nochmal sehen.
Was ist das denn für ein Gefühl, was du dann von den Eltern oder generell, wenn wir wieder allgemeiner werden, von den Leuten bekommst, denen du hilfst? Ist es dann immer eher Dankbarkeit? Ist das irgendwie auch dann oft abblocken, dass das irgendwie zu früh, also was, oder kann man das gar nicht so verallgemeinern, dass das jedes Mal auch irgendwie unterschiedlich ist, wie Leute auf dich reagieren?
Es gibt Leute, die sagen, also ich brauche jetzt wirklich keinen Seelenklempner und man merkt, die begrüßen uns aggressiv. Das passiert eigentlich sehr, sehr selten, habe ich aber auch schon mal erlebt, dass dann ja jemand sagt, ich brauche sie wirklich nicht. Und ich habe gelernt, und das hat natürlich was mit der jahrelangen Erfahrung zu tun, dass ich da nicht beleidigt auf dem Absatz umdrehe, sondern nochmal sagen, darf ich nochmal kurz fragen, haben Sie noch Kinder? Ist da jemand hierhin unterwegs? Und sie weinen und sagen, das ist unser einziges Kind gewesen. Ich bin immer wieder bei den Eltern, das kann man auch nochmal differenzieren. Und dann weinen sie und erzählen mir was. Und eigentlich hatten sie mich gerade weggeschickt und es entsteht ein Gespräch. Ich glaube, dass Menschen kommunikative Wesen sind, dass sie anderen etwas mitteilen wollen, auch wenn sie es eigentlich gar nicht wollten. Es bricht Bahn, es kommt was hoch und dann ist das ein Einsatz von 2,5 Stunden gewesen und man hatte mich doch eigentlich weggeschickt. Die Leute sind sehr dankbar und sagen, unsere Idee ist, in der schlimmsten Stunde eines Menschen lassen wir jemanden nicht allein. Bis hin zum Service, wir fahren die von A nach B, wir haben extra ein Auto ersponsert. Das ist ein VW-Bus mit einer Sitzgruppe drin, wo Decken sind, wo ein Telefon ist, wo ich ein Taschentuch, wo ich Wasser trinken kann. Das Auto fährt auch an Unfallstellen, wo jemand vor Ort betreut werden muss. Und dann kommt tatsächlich manchmal sogar ein Dankesbrief. Oder wir helfen bei der Überbringung einer Todesnachricht, was die Polizei überbringen muss, weil wir einen engen Kontakt zur Rechtsmedizin haben und sie sagen, der Polizist hat uns da was gesagt. Okay, mein Mann geht zwar nicht ans Telefon, aber die verwechseln da was. Der kommt gleich. Und dann haben wir bei der Rechtsmedizin gefragt, dürfen wir mit dieser Frau zu ihrem Mann, der Opfer eines Verkehrsunfalls wurde? Und dann sagt die Polizei ja und die Rechtsmedizin ja, bestenfalls. Und dann fahren wir dahin, wenn diese Person ansehbar ist. Und dann sagt die Person, es ist ja doch mein Mann und weint, streichelt ihn. Wir sprechen ein Gebet, wenn das gewünscht wird. Das ist ein Menschenrecht. Abschied nehmen ist ein Menschenrecht. Es ist schlecht, wenn da ein Sarg kommt, und der Deckel ist zu und bleibt zu und jemand sagt, den dürfen Sie nicht mehr ansehen. Dann kommen die Mächte der Fantasie, Verwechslungshoffnung, ist jemand ganz anders drin oder der ist ganz entstellt, was er vielleicht gar nicht war. Die Mächte der Fantasie sind schlimm und deshalb hilft der Notfallseelsorger, eventuell die Polizei zu überzeugen, dass man noch kurz einen Abschied nehmen darf. Da haben wir in den letzten 20 Jahren eine Entwicklung. Mittlerweile bietet es die Polizei sogar recht freimütig an. Wollen Sie noch kurz Abschied nehmen? Unser Bestatter holt Ihren Mann jetzt ab. Das ist tatsächlich so, dass die Leute sich oft sehr dankbar, woher kamen sie eigentlich? Ich sage ja, wir werden angepiepst. Der Notarzt hatte uns angefordert. Dass es sowas gibt. Wie kommen Sie denn damit klar? Dann wechseln die plötzlich die Position und sind bei uns. Also wir erleben sehr, sehr dankbare Leute.
Um jetzt so eine kleine Schleife um das zu ziehen, was du gerade alles erzählt hast, damit die Leute, die uns gerade zugehört haben, vielleicht auch für sich noch ganz bewusst was mitnehmen können. Kannst du an die Hand geben, jeder von uns hat in seinem Umfeld Leute, die vielleicht trauern, die vielleicht auch irgendwas miterlebt haben, was dazu geführt hat, dass sie nicht mehr so waren wie vorher, dass sie sich verändert haben, wie du es eben gesagt hast. Kannst du da irgendwas mit, wir haben eben schon viel über das Miteinanderreden gesprochen, kannst du da ganz bewusst noch was mit an die Hand geben, wie kann ich solchen Leuten helfen? Muss ich den Leuten Zeit geben? Muss ich vielleicht einfach manchmal mich selber überwinden und sagen, ich muss die jetzt einfach mal drauf ansprechen, ich muss denen auch mal in den Arsch treten? Kannst du da irgendwas vielleicht so Tipps, wie helfe ich Trauernden für Hinz und Kunz?
Ja, Hinz und Kunz reagiert unterschiedlich. Bei Hinz ist es so, dass jemand sagt, ich will wieder Party machen und dann kommt man aus sich raus und dann sagt man, boah, der ist aber, macht schnell wieder mit uns Party, es wundert uns ein bisschen und Kunz zieht sich sehr zurück. Also wir haben sehr unterschiedliche Reaktionen und wenn jemand da nicht drüber reden will, heißt das ja nicht, dass man ihn, auch wenn der jetzt nicht zu irgendeinem Fest mitkommen will, kann man sagen, dann gehe ich da auch mal nicht hin, ich besuche den. Also in die Einsamkeit durch Trauer wird oft verstärkt, weil man dann auch gar keinen mehr sehen will. Und es kann ja ein Freundeskreis sein, der sagt, das akzeptiere ich nicht, ich komme dich weiter besuchen. Auch bereit sein, ich gehe dann, wenn jemand sagt immer, ich will alleine sein, dann muss ich das akzeptieren, aber es gibt ja auch noch einen Tag danach. Geduld braucht es, aber dann auch das in Arsch treten, hat mir gerade gefallen. Es gibt auch, ich muss nicht immer nur sanft sein. Ich sage mal, jetzt vergräbst du dich so sehr. Ich kann das nicht mit ansehen. Du bist mein Kumpel. Ich trete dir jetzt mal in den Arsch. Du kommst heute mit. Und das kann ja auch nicht so schlimm sein, wenn er sich jetzt da wirklich so unwohl fühlt oder sich total betrinkt. Ist auch mal erlaubt, ja, sich mal gehen lassen. Viele Menschen betrinken sich. Schlimm ist nur beim Betrinken, das kennt man so aus der Altstadt, wenn Leute viel getrunken haben, dann rufen die ihre Ex an oder schreiben dir eine SMS. Dann kommt man mit seinen Gefühlen overflow-mäßig fast in Kontakt. Also wenn Leute ganz viel Alkohol trinken, sind die besonders mit der Partnerin beschäftigt, die man durch den Tod verloren hat. Das ist eigentlich fast wie ein Horrortrip bei Drogen. Also man kann auch mit viel Alkohol gar nicht ins Vergessen kommen, sondern es wird gerade noch schlimmer. Mein Gefühl zeigt mir den unendlichen Schmerz. Aber dass Freunde Geduld mit mir haben, mich nicht aufgeben, dranbleiben und sagen, ach ja, okay, heute geht's nicht. Wir hätten dich gerne dabei. Nächsten Freitag, Samstag laden die den ein und dann kommt er vielleicht auch mal mit. Also ich spreche die ganze Zeit von mehr jungen Menschen, also wie ich mir das so vorstelle, der Zuhörerschaft dieses Podcastes.
Aber das ist wirklich gesellschaftsübergreifend. Okay. Also da kannst du wirklich jeden ansprechen.
Gut, gut. Also das muss das übertragen auf ältere Menschen oder so. gilt eigentlich Geduld mit dem haben, der da trauert, ihn nicht außen vorzulassen, immer mal wieder Offerten zu machen, aber auch zu sagen, der Trauernde führt. Vielleicht braucht er ein Jahr und möchte eher zurückgezogen sein. Dann bräuchte der geduldige Freunde, die nicht sagen, hör mal, nach einem Jahr, jetzt reicht es uns auch, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Sie werten sofort. Das Trauer kann das so lange dauern, jetzt stellst du dich aber an. Ist das dann nicht ein bisschen übertrieben? Und so, dann komme ich in mein eigenes Wertesystem und dann bin ich sauer auf den Trauernden, dass der so lange braucht, dass der das Zimmer immer noch nicht verändert hat, nicht ein Stück hat der verschoben. Das ist so wie in so einem Dornröschenschloss, als würde der Tote gleich wiederkommen. Das finden manche komisch. Aber ich sage Hinz und Kunz, manchmal brauchen Menschen, dass das Zimmer verändert wird und geben die Sachen schnell weg, auch die Kleidung. Und andere sagen, ich habe seit Jahren dieses Zimmer und das tut mir gut. Wenn ich da reingehe, denke ich an diese Person. Bin ich auch nochmal traurig. Es gibt unglaublich viel Bewertungen und von Nicht-Trauernden, die an Trauernden rumfummeln und denen ständig Vorhaltungen machen. Im besten Sinne des Sinnes wollen die auf gute Ideen bringen, wollen was wegtrösten, wollen die wieder lachen sehen. Und die lachen schon auch irgendwann wieder, aber das kann nicht so gemacht werden. Trösten ist eigentlich etwas, was sich ereignet, was geschehen kann, aber was ich nicht machen kann. Ich kann, wenn du ganz traurig bist, dich nicht trösten, aber wenn du merkst, es war ein feiner Kontakt zwischen uns und ich gehe wieder und du sagst, irgendwie fühle ich mich getröstet, das hat mir gut getan. Aber ich konnte dich nicht aktiv trösten. Verstehst du das ein bisschen?
Ja, absolut. Ich finde das, also du hast unglaublich viel in meinem Kopf gerade auch so zum Nachdenken gebracht und also ich fand diesen Einblick, diesen kleinen Ausflug in deine Welt gerade unglaublich cool und also es hat mir wirklich viel gegeben und ich glaube, dass ich da nicht der Einzige bin. Um den kleinen Abschluss zu machen, das Buch, was du rausgesucht hast, was kannst du mit auf den Weg geben?
Ich habe im Radio von einer Frau gehört, die Angststörungen hat. Das ist auch so ein Tabu wie Trauer. Und dann hat die aus ihrem Buch vorgelesen und dann man hatte aber weder den Namen der Autorin noch den Buchtitel gesagt und die Sendung war zu Ende. Und das ist Franziska Seibold, die ist eine Journalistin aus Berlin und die hat das Buch Ratatatam, mein Herz, vom Leben mit der Angst geschrieben. Das lese ich gerade, bin noch gar nicht ganz zu Ende, aber die hat die Angst personifiziert. Die sitzt mit ihr am Tisch und sagt, boah, Angst, du gehst mir auf die Nerven. Und sagt sie, ja, ich bleibe aber sitzen. Also die hat die Angst wie in so ein Rollenspiel gebracht. Also dieses Buch hat auch was von Leichtigkeit, zeigt aber, wie viele Menschen Angststörungen haben, die von denen bemächtigt werden. Das ist ein Buch, was ich einfach sehr weiterempfehlen kann. Franziska Seibold, Ratatatam, mein Herz, schlägt bis zum Hals. Und das Buch hat sie, vielleicht noch einen Satz, sie hatte überlegt, es gibt einige Bücher über das Thema, aber die haben dann immer ein Pseudonym gewählt. Und Franziska hat gesagt, ich werde meinen richtigen Namen sagen und das Buch zu veröffentlichen. Die hat sehr viele Rückmeldungen und Briefe dazu bekommen und Mails. Sie war ehrlich, sie war authentisch und sie hat sich identifiziert. Und das Buch hat sie weit nach vorne gebracht. Es geht ihr jetzt viel besser.
Super, also wirklich, vielen Dank dafür, vielen Dank für die Ehrlichkeit, für den Einblick. Cool, dass es geklappt hat.
Sehr schön.
Vor deinem Urlaub haben wir es noch hinbekommen.
Alles Gute nach Berlin.
Danke, super.
Dankeschön.
Und da sind wir am Ende einer weiteren Folge von Open Talk Podcast angekommen. Es freut mich total, dass du bis hier dran geblieben bist, reingehört hast und ich hoffe einfach, dass auch dieses Gespräch wieder ein bisschen was mit dir gemacht hat, dich zum Nachdenken gebracht hat, dich an irgendwelche Punkte mental kopfmäßig gebracht hat, an denen du vielleicht noch nie warst oder vielleicht einfach anders über Dinge denkst, andere Eindrücke bekommen hast und vielleicht, so wie ich es hoffe, was für dein Leben mitnehmen kannst. Ich finde nämlich keineswegs, dass diese Dinge, die hier angesprochen werden, mit dem Ende der Folge aufhören müssen. Mich freut es umso mehr, von Leuten zu hören, dass Dinge, die hier besprochen wurden, Dinge, die hier thematisiert wurden, in den Alltag auf einmal mit einfließen. Dass man Dinge mitnehmen kann. Es geht nicht darum, dass man hier alles aufnimmt und alles umsetzt. Es können manchmal kleine Sachen sein, die einem im Alltag helfen. Und das freut mich einfach total. Wenn es da diese Dinge gibt, die du für dich mitnehmen kannst, mitnehmen konntest, auch in dieser Folge jetzt, würde ich mich total freuen, wenn du das Ganze mit mir teilst, wenn du mir eine Nachricht schreibst, eine E-Mail schreibst über mail@opentalkpodcast.de oder einfach bei Instagram und Facebook unter @opentalkpodcast. Und ganz zum Schluss will ich noch kurz loswerden, dass es endlich die Klamotten gibt. Es gibt Open Talk Podcast T-Shirts und Pullover, die jetzt endlich fertig geworden sind. Über die Weihnachts- und Neujahrszeit hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Und es freut mich total zu sehen, wie viele Leute diese Klamotten haben wollen, wie viele Leute mit Klamotten rumlaufen wollen, wo Open Talk Podcast draufsteht. Und die Klamotten, ich habe es bei Instagram schon gesagt und so, ich verdiene überhaupt kein Geld an diesen Klamotten und das ist überhaupt nicht meine Intention. Ich möchte einfach, dass diese Message hier rübergebracht wird, dass Leute da draußen rumlaufen mit einem Pullover, mit einem T-Shirt und das Ganze hier irgendwie so ein bisschen repräsentieren. Das heißt, die Klamotten werden für denselben Preis verkauft, wie ich sie einkaufe. Also, wie gesagt, ich mache keinen Gewinn daran. Wer Interesse an dem Thema hat, guck gerne mal bei Instagram vorbei, schreib mir einfach eine Nachricht und dann stellen wir dir dein personalisiertes Open Talk Podcast Hoodie, T-Shirt, was auch immer zusammen. Also, ich freue mich total darauf. Ich freue mich so krass über das Interesse an den Klamotten. Ja, Leute, es ist wieder eine sehr faszinierende Woche auch für mich zu Ende gegangen und es kommt viel. Am Mittwoch kommt eine neue Folge Fabio Talks, die mir wirklich viel bedeutet und die in den letzten 1,5 Wochen so zustande kam. Also schaltet auf jeden Fall am Mittwoch ein. Es ist ein Thema, was sehr, sehr brisant für mich im Moment ist. Und zwar geht es so ein bisschen darum, wie kann ich abschalten? Wie kann ich den Schritt zurück machen? Bei mir passiert im Moment so viel. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und so nach und nach finde ich Wege und Mittel, wie ich damit umgehen kann. Und genau das möchte ich in der Folge ansprechen. Nächste Woche Sonntag gibt es wieder ein unglaublich interessantes und wichtiges Gespräch, das ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet. Deshalb will ich jetzt am Ende nur noch kurz sagen, wir hören uns nächste Woche zweimal hier wieder bei Open Talk Podcast. Ich freue mich, dass du Teil des ganzen Projekts hier bist und wir hören uns am Mittwoch. Ciao.